SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der türkische Präsident Erdogan bricht mit den Kurden. Und die USA gehen trotzdem auf heikle Forderungen der Türkei ein, wegen des Kampfes gegen den IS.
Wir schauen bei einem total kruden Spiel zu. Jetzt lässt sich also Washington auf einen Deal mit der Türkei ein, der extrem unsicher ist.
Die Kurden in Syrien werden über den Tisch gezogen, sagt der Beobachter in Istanbul. In Libyen wird ein Sohn von Ex-Präsident Gaddafi zum Tode verurteilt. Im Tessin entdeckt die Archäologin sensationelle Keramik und 3500 Jahre alte Mauerreste.
C'è proprio l'emozione dire wow, siamo arrivati noi dopo così tanto tempo e tocchiamo con mano quello che era il nostro passato.
Es sei ein emotionaler Moment, die eigene Geschichte in Händen zu halten. Nur die Funde verschwinden wohl bald in einer Zivilschutzanlage. Und um 13 Uhr Begegnung mit Luciano Marinello.
Früher waren die Epäre im Grossverteil nicht gut, weil die sind immer ein bisschen länger unterwegs, ein bisschen älter gewesen. Und da hast du dich profilieren mit ein bisschen mehr Einsatz und ein bisschen mehr Leistung. Hast du ein gutes Produkt angebracht, das der Gross nicht hatte.
Um süße Früchte und die Marke Marinello geht es heute in unserer Serie «Selbstgemacht». Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Es war abzusehen, der türkische Präsident Erdogan beendet den Friedensprozess mit den Kurden, jetzt auch offiziell. Irin Meyer erklärt.
Es war eine kurze Erklärung. Präsident Erdogan gab sie heute Mittag auf dem Flughafen von Ankara ab, vor seiner Abreise nach China. Offiziell beendete er dabei den Friedensprozess mit den Kurden, weil, so seine Argumentation, die Kurden und speziell die Arbeiterpartei PKK die Einheit der Türkei untergraben würden. Weiter erklärte Erdogan, die Türkei werde ihre Angriffe auf Stellungen der PKK im Nordirak fortsetzen, solange bis die PKK ihre Waffen niederlege. Erdogan richtete sich auch an die HDP, die prokurdische demokratische Partei, die im Juni ins Parlament einzog. Die Immunität solle bei all jenen Parlamentariern aufgehoben werden, die Verbindungen zum Terrorismus hätten, verlangte Erdogan und meinte damit die HDP-Abgeordneten. Es kursieren Spekulationen im Land, dass der türkische Präsident die HDP verbieten wolle. Das dementierte Erdogan heute Mittag. Seine fast beiläufig abgegebene Erklärung vom Ende des türkisch-kurdischen Friedensprozesses hat eine immens große Bedeutung für die Türkei und ihre Zukunft. Nach einem 30-jährigen Krieg mit über 40.000 Toten trat vor 2 Jahren der Waffenstillstand zwischen dem türkischen Staat und der PKK in Kraft. Die Initiative dazu war von Erdogan selber ausgegangen. Der Friedensprozess galt als seine große politische Errungenschaft.
Irin Meyer. Und über den Spagat der USA zwischen Türken und Kurden und über eine geplante Pufferzone zwischen der Türkei und Syrien sprechen wir nach den weiteren Meldungen. Und die bringt uns Damian Rast.
Ein Gericht in Libyen hat Saif al-Islam zum Tod verurteilt. Er ist der wohl prominenteste Sohn des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi. Die Richter sprachen ihn unter anderem wegen Mordes und Korruption schuldig, wie die staatliche Nachrichtenagentur berichtet. Neben dem Sohn Gaddafis wurden 8 weitere Männer zum Tode verurteilt, im Zusammenhang mit Verbrechen in der Zeit der Revolution von 2011 in Libyen. Unter ihnen ist auch der ehemalige Chef des libyschen Geheimdienstes. Auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte Saif al-Islam angeklagt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Volksaufstandes. Der langjährige Diktator Gaddafi selbst war Ende 2011 getötet worden. Ein Bombenanschlag hat im Golfemirat Bahrain mindestens 2 Tote gefordert. Das gab das Innenministerium bekannt. Bei den Opfern handelt es sich um 2 Polizisten. Ein 3. Polizist sei zudem schwer verletzt worden. Der Anschlag erfolgte in einem schiitischen Viertel der Stadt Sitra, südlich der Hauptstadt Manama. Seit Jahren gibt es in Bahrain Spannungen zwischen der mehrheitlich schiitischen Bevölkerung und dem sunnitischen Königshaus. Die Schiiten fordern mehr Mitspracherecht. Die Hälfte der Bevölkerung in Jemen leidet an Hunger, das schreibt die Hilfsorganisation Oxfam. Der anhaltende Konflikt zwischen den Houthi-Rebellen und der arabischen Militärkoalition führe dazu, dass die Zahl der Hungernden steige, täglich um 25.000. Mittlerweile seien 13 Millionen Menschen betroffen, schreibt Oxfam. Jemen müsse 80% der benötigten Nahrungsmittel importieren. Doch seien seit der Eskalation des Konflikts im März nur noch 20% ins Land gekommen. Österreich hatte letztes Jahr per Gesetz beschlossen, dass die verstaatlichte Bank Hypo Alpe Adria ihren Gläubigern einen Teil ihrer Schulden nicht bezahlen muss. Nun hat das österreichische Verfassungsgericht das umstrittene Sanierungsgesetz aufgehoben. Die Begründung? Das Gesetz widerspreche der Verfassung, unter anderem deshalb, weil es einzelne Gläubiger unterschiedlich behandle. Insgesamt wollte das Gesetz 1,6 Milliarden Euro an Schulden der Bank streichen. Unter den betroffenen Gläubigern wäre auch die Bayerische Landesbank gewesen. Gleichzeitig hätte das Gesetz auch vorgesehen, dass Bundesländer für bestimmte Schulden nicht mehr hätten haften müssen. Auf einem Schiff nördlich der libyschen Küste sind 13 Leichen geborgen worden. An Bord seien mehr als 520 Migranten gewesen. Sie hätten von Libyen aus versucht, die italienische Küste zu erreichen, teilte die italienische Küstenwache mit. Insgesamt sind am Montag 1800 Menschen von mehreren Schiffen der Mission Triton gerettet worden. Die Schiffe sind zwischen der libyschen und italienischen Küste im Einsatz. Italiens Präsident Mattarella drängte am Montag die EU, gemeinsam eine Lösung für die Flüchtlingsproblematik zu finden. Das Wetter. Heute ist es im Norden teilweise sonnig und windig bei 22 Grad. Im Süden dominiert die Sonne bei 28 Grad. Morgen ist es wechselnd bewölkt und es gibt einige Regenschauer. Im Norden wird es kühler mit nur noch 19 Grad.
Der Friedensprozess zwischen der türkischen Regierung und der PKK ist also offiziell beendet. Das hatte sich schon angekündigt, indem die Türkei in den letzten Tagen und Stunden Stellungen der Kurden bombardiert hatte. Ausgerechnet die Kurden, die im Kampf gegen den Islamischen Staat Verbündete der USA sind. Erst vor wenigen Tagen hatten sich die USA noch gefreut, dass die Türkei endlich mitmacht im Kampf gegen den IS. Die USA müssen sich jetzt also einer schwierigen Frage stellen. Wen brauchen sie mehr? Die Kurden oder die Türkei? USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
In Washington herrscht weitgehend Stille, wenn es um die türkischen Luftschläge gegen die Kurden geht. Nur ein US-Vize-Sonderbeauftragter im Kampf gegen den IS teilte via Twitter mit, dass die Türkei das Recht habe, sich gegen die PKK zu verteidigen. Das Abkommen, das die USA letzte Woche mit der Türkei besiegelt haben, ist geheim. James Jeffrey kann sich den Inhalt aber in etwa zusammenreimen. Er war in der ersten Amtszeit Obamas US-Botschafter in der Türkei, dann im Irak. Jetzt arbeitet er für den Think Tank Washington Institute für Politik im Nahen Osten. Es erstaunt ihn nicht, dass die Reaktion der USA auf die Bombardements der Kurden dünnlippig ausfällt.
Wir würden das von den Türken akzeptieren, weil wir lange verlangt haben, dass die Türken uns die Möglichkeit geben, Incirlik und andere Basen in der Türkei benutzen, um Luftangriffe gegen den Islamischen Staat durchzuführen. Das haben wir bekommen.
Außerdem habe die Türkei endlich entschieden, die Routen zu schließen, über die Kämpfer und Waffen über die türkische Grenze nach Syrien zum Islamischen Staat gelangten. Das seien zwei gewichtige Errungenschaften für die USA. Dafür musste Washington auch etwas anbieten. Zum Beispiel wegschauen, wenn die Türkei die Kurden bombardiert. Oder eine Sicherheitszone, welche die USA im Norden Syriens nun einrichten. Das fordert die Türkei seit längerem, damit syrische Flüchtlinge zurückkehren können und damit die Truppen ihres Erzfeindes, des syrischen Präsidenten Assad, zurückgedrängt werden.
Das ist natürlich ein Entgegenkommen den Türken gegenüber, weil die Türken haben immer von uns verlangt, dass wir mehr aktiv gegen Assad in den Kampf kommen. Und das machen wir jetzt ein bisschen.
Die Frage stellt sich dennoch, weshalb es so lange gedauert hat, bis die USA die Türkei dazu bringen konnten, gegen den gemeinsamen Feind, den IS, vorzugehen. Dazu sagt der frühere Diplomat.
Das Problem ist, Erdogan ist, und ich kenne ihn gut, Erdogan ist kein vernünftiger, kluger außenpolitischer Denker. Er denkt aus dem Bauch und er hat drei Feinde südlich der Grenze in Syrien. Erstens und am wichtigsten die Assad-Regierung, zweitens den Islamischen Staat und drittens die Kurden, mindestens die Kurden mit PKK verbunden. Und deswegen fiel es ihm schwer, eine Entscheidung zu treffen.
Telefonate mit US-Präsident Obama, Vizepräsident Joe Biden und der Besuch des amerikanischen Generals Allen hätten den türkischen Premier Erdogan zum Umdenken bewegt, ebenso der IS-Anschlag an der türkischen Grenze, der 30 Menschenleben forderte. Es sei ein wichtiger Schritt, dass die Türkei in den Kampf gegen die Terroristen einsteige. Doch dies werde nicht ausreichen, sagt Jeffrey. Die USA müssten einen Alliierten finden, der Bodentruppen schicke, solange sie nicht selber dazu bereit seien. Die Kurden sind solche Partner, sie verteidigen aber ihr Gebiet. Außerhalb werden sie nicht kämpfen. Das US-Militär hat in Syrien erst 60 Rebellen gefunden, die es als verlässlich erachtet und ausgebildet hat. Der frühere US-Botschafter in der Türkei, James Jeffrey, meint, ohne weitere Bodentruppen werde es schwierig sein, den Islamischen Staat zu vernichten. Und dies sei nach wie vor das offizielle Ziel der USA.
Priscilla Imboden aus San Francisco. Und zur engeren Zusammenarbeit zwischen der Türkei und den USA gegen IS gehört auch der Plan, eine Sicherheitszone im Norden Syriens zu schaffen. Die Türkei hat schon lange eine solche Pufferzone an der Grenze zu Syrien verlangt. Jetzt stimmen die USA dem Ansinnen zu, weil die Türkei militärisch gegen IS vorgeht. Frage an ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten in Istanbul. Eine Pufferzone vom Euphrat im Osten bis Aleppo im Westen, ein Streifen von 100 Kilometern. Wie soll diese Sicherheitszone überhaupt entstehen? Etwa durch Luftangriffe und Bomben?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich die Vorstellung, zumindest die, die an die Öffentlichkeit verkauft wird. Gestern hat Regierungschef Davutoğlu den Einsatz von türkischen Bodentruppen ausgeschlossen. Er hat noch einmal betont, wir haben die Lufthoheit und wir werden gemeinsam mit den Amerikanern diese Lufthoheit dazu nutzen, Daesh oder wie das in der Türkei heißt, IŞİD, also die IS-Terrormiliz, zu vertreiben. Ob das in der Kriegsgeschichte jemals funktioniert hat, ich glaube nicht. Bodentruppen müssen sein. Wenn die Türkei das nicht macht, dann sollen es eben moderate und mit der Türkei verbundene Rebellengruppen in Syrien bewerkstelligen.
Wie realistisch ist das, denken Sie?
Ich persönlich halte das nicht für sehr realistisch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das mit der Lufthoheit, das stimmt natürlich. Daesh oder eben die IS-Terrormiliz hat keine Flugzeuge, keine Hubschrauber, hat keine Luftwaffe. Aber dieses Gebiet, das hier in Frage steht, das ist ja im Moment weitgehend besetzt von IS-Terrormiliz. Und was nicht besetzt ist, wurde zurückerobert von den Kurden, von der JPG. Und die JPG ist eine direkte Ablegerin der PKK. Und hier steht also jetzt schon ein ziemlich absehbarer und heftiger Konflikt ins Haus. Sollten also wirklich mit Ankara freundschaftlich verbundene syrische Rebellengruppen beanspruchen, das Gebiet beherrschen und kontrollieren zu wollen, dann geraten sie ganz konkret in Konflikt mit eben diesen kurdischen Milizen, die in den vergangenen Monaten die einzige Kampftruppe waren, die wirklich erfolgreich gegen die IS-Terrormiliz vorgehen konnte.
Es ist also eine schwierige Ausgangslage für die USA, die in einer diplomatisch heiklen Situation sind. Eine der Ideen ist dahinter, dass in dieser Pufferzone dann einst Hunderttausende syrischer Flüchtlinge angesiedelt werden sollen. Welche Probleme der Türkei würde das theoretisch lösen?
Man will eine Sicherheitszone schaffen für jene Flüchtlinge, innersyrischen Flüchtlinge, die sich Richtung türkische Grenze bewegen. Und man will verhindern, dass noch mehr Syrer über die türkisch-syrische Grenze in die Türkei kommen. Man will nicht jetzt die Lager räumen. Ohnehin nur etwa 10% der syrischen Flüchtlinge sind in türkischen Flüchtlingslagern. Die anderen 85-90% bewegen sich irgendwo im Land als Tagelöhner, als Bettler oder wie auch immer. Aber die Grundidee ist eben, innersyrische Flüchtlinge in Syrien zu halten und dort zu versorgen, von der Türkei aus, mit Hilfsgütern, mit Zelten, mit allem, was man braucht. Aber dass man sie eben nicht mehr auf dem Staatsgebiet der Türkei hat.
Reinhard Baumgarten, aus Ihrer Sicht, wobei schauen wir hier jetzt eigentlich genau zu?
Wir schauen bei einem total kruden Spiel zu, um es mal so zu nennen. Die USA haben bislang sehr erfolgreich mit der YPG, diesem syrisch-kurdischen Ableger der PKK, zusammengearbeitet. Sie haben aus der Luft Daesh immer wieder attackiert, sehr erfolgreich. Und die YPG, die syrischen Kurden, haben unten auf dem Grund sozusagen dann die Drecksarbeit gemacht, haben Daesh militärisch bedrängt und zurückgedrängt und geschlagen. Und jetzt lässt sich also Washington auf einen Deal mit der Türkei ein, der extrem unsicher ist. Und gleichzeitig riskiert Washington, dass eben die YPG ins Fadenkreuz, was gestern sehr wahrscheinlich schon geschehen ist durch türkische Haubitzen, ins Fadenkreuz des türkischen Beschusses und des türkischen Militärs gerät. Das ist extrem undurchsichtig, was gerade läuft, auch von Washington. Der Preis, den die Türkei entrichtet, ist, dass Incirlik, diese Luftwaffenbasis in der Südosttürkei, in Zukunft von den USA genutzt werden darf. Aber ob die sehr effektiven kurdischen, syrisch-kurdischen Truppen dann noch Vertrauen haben in die Politik Washingtons oder sich verraten fühlen den Regionalinteressen der Türkei, das muss sich erst noch in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.
Sagt ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten in Istanbul. Rendezvous und mit diesen Themen geht es hier weiter. In Le Locle ist das Trinkwasser weiterhin nur gekocht genießbar. Die Suche nach dem Verursacher. In Deutschland brennen Asylbewerberheime und die Politiker raufen sich ratlos die Haare. In Libyen soll der berühmteste Spross des Ex-Diktators Gaddafi hingerichtet werden. Wir fragen nach politischen Konsequenzen. Und im Tessin warten Schätze im Boden, um gleich wieder unter die Erde zu gelangen, gelagert in Zivilschutzanlagen aus Geldmangel. Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner der Neuenburger Gemeinde Le Locle litten am Wochenende unter Magenkrämpfen und Durchfall und mussten sich übergeben. Der Grund? Das Trinkwasser war mit Bakterien verschmutzt und mit Viren. Die meisten Betroffenen sind unterdessen wieder gesund. Doch das Leitungswasser darf noch nicht getrunken werden. Dominik Meyer.
Es dauerte lange, bis den Menschen in Le Locle klar wurde, dass etwas nicht stimmt mit dem Trinkwasser. Ab Freitag suchten immer mehr Menschen Rat in den Apotheken der 10'000 Einwohnerstadt. Aktiv wurden die Behörden am Samstagmorgen, erzählt Gemeinderat Miguel Perez.
Alors moi personnellement, ça a été samedi matin en passant dans une pharmacie puis en voyant la queue qui sortait par la porte d'entrée.
Ihm seien am Morgen die langen Warteschlangen vor einer Apotheke aufgefallen, sagt Perez. Ärzte und das Spital meldeten sich, die Kantonsbehörden schalteten sich ein. Am späteren Samstagnachmittag warnte der Kanton Neuenburg die Bevölkerung vor dem Leitungswasser. Im Wasser fanden sich Fäkalbakterien vom Typ E. coli. Zusätzlich aber dürfte das Wasser mit dem aggressiven Norovirus kontaminiert gewesen sein. Das ergaben Labortests an erkrankten Einwohnern. Gemeinderat Beres schätzt, dass mindestens 1'000 Menschen krank wurden, ein Zehntel der Bevölkerung. Den meisten aber gehe es inzwischen wieder gut. Wenige Menschen seien noch krank und eine ältere, ohnehin schon geschwächte Person befinde sich noch im Spital. Gemeinderat Miguel Perez sagt selbstkritisch, man hätte die Bevölkerung am Samstag früher warnen können. Es seien wertvolle Stunden verstrichen beim Krisenmanagement des Kantons. Man werde Lehren ziehen, in Zukunft könne man das besser machen. Derweil steht der Neuenburger Kantonschemiker Pierre Bonnot vor einem Rätsel. Die Wasseraufbereitungsanlage von Le Locle sei auf dem neuesten Stand. Das Wasser werde unter anderem mit Ozon desinfiziert. Die Anlage hätte eigentlich Viren und Bakterien neutralisieren müssen, sagt der Kantonschemiker. Jetzt wird untersucht, ob es eine Panne gab in der Anlage oder ob das Wasser nach der Aufbereitung verschmutzt worden sei. Die Viren und Bakterien könnten aus einer Abwasserleitung stammen oder aber aus der Landwirtschaft. Das Ausmaß der Verschmutzung weckt Erinnerungen an das Jahr 1998. Damals erkrankten im bernischen La Neuville hunderte Menschen an den E. coli-Bakterien und am Norovirus. Eine Abwasserleitung hatte das Trinkwasser verschmutzt. In Le Locle darf bis mindestens übermorgen kein Leitungswasser getrunken werden, es sei denn, es ist abgekocht.
sind die letzten Reste der Revolution, des Aufstands gegen Muammar Gaddafi. Ein libysches Gericht hat den bekanntesten Sohn des ehemaligen Machthabers zum Tod verurteilt. Saif al-Islam sei schuldig, die friedlichen Proteste während des Aufstands im Jahr 2011 unterdrückt zu haben. Frage an den Libyen-Kenner und Professor der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Günther Mayer: War das Todesurteil zu erwarten?
Es war zu erwarten. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist nur, ob ein solches Urteil auch tatsächlich zu vollstrecken ist. Es gibt andere Beispiele, wie der ehemalige Erziehungsminister, der 2013 schon zum Tode verurteilt worden ist und wo das Urteil immer noch nicht vollstreckt wird. Außerdem gibt es Probleme dadurch, dass es eine der Milizen ist, die Sintan-Milizen, die Saif al-Islam unter ihrer Kontrolle haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es früher oder später doch zur Vollstreckung dieses Todesurteils kommen wird.
Menschenrechtsgruppen hatten befürchtet, Saif al-Islam bekäme gar kein faires Verfahren. War dies eine berechtigte Angst?
Es war sicherlich eine berechtigte Angst, zumal er selber nicht beim Gerichtsverfahren dabei gewesen ist. Ihm wurde aufgetragen, er solle sich darum kümmern, dass er Verteidiger hat. Also es ist aus Menschenrechtsperspektive, Rechtsstaatlichkeit zweifelhaft. Aber immerhin, es war ein sehr umfangreiches Verfahren, über 200 Zeugen. Also von daher, man hat sich schon Mühe gegeben, hier zumindest grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien zu erfüllen.
Welche politischen Folgen wird dieses Todesurteil für Libyen haben?
Außerordentlich geringe Auswirkungen. Die Bevölkerung hat ganz andere Probleme, als sich mit dem Schicksal von Saif al-Islam zu beschäftigen. Das Land ist als gescheiterter Staat anzusehen. Wir haben zwei Regierungen, eine international anerkannte im Osten des Landes, eine islamistisch dominierte Regierung im Westen des Landes in Tripolis, wo auch die Verhandlungen gegen Saif al-Islam stattgefunden haben. Hinzu kommt eine Vielzahl von Milizen, und in diese Situation hinein ist der Islamische Staat gestoßen, der sich zunächst in Derna im Osten des Landes an der Küste festgesetzt hat, der dann Auseinandersetzungen zwischen den beiden Regierungen genutzt hat, um Sirte zu erobern, die Heimatstadt von Gaddafi, jetzt weiter entlang der Küste bis nahe der tunesischen Grenze schon vorgedrungen ist und immer mehr Anhänger bekommt, sowohl aus Libyen als auch Dschihadisten, die aus der ganzen Welt in zunehmender Zahl nach Libyen kommen.
Sagt Libyen-Kenner Günther Mayer von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Die tausenden Flüchtlinge, die aus Syrien, Eritrea, aus dem Balkan nach Westeuropa kommen, stellen auch Deutschland vor eine große Herausforderung. 180.000 Menschen haben allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres einen Asylantrag gestellt, sagen offizielle Zahlen. Doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2014. Die deutsche Politik sucht nach Lösungen. Es geht auch um viel Geld. In der Zwischenzeit aber nehmen die fremdenfeindlichen Übergriffe zu. Fritz Dinkelmann aus Berlin.
Beim Aufbau einer Zeltstadt für über 1000 Flüchtlinge in Dresden werden Mitarbeiter des Roten Kreuzes angegriffen. Im sächsischen Böhlen wird geschossen, in 2 Nächten hintereinander. In einer Ortschaft in Baden-Württemberg geht ein Vereinsheim in Flammen auf, in dem Flüchtlinge einquartiert werden sollen. Brandanschläge, Schüsse, Anwohner vor Flüchtlingsunterkünften, die sich mit Schlagstöcken bewaffnen und vor Flüchtlingsquartieren positionieren und Angst verbreiten. Das sind nur einige der Vorfälle der letzten 14 Tage. Die deutsche Politik ist aufgeschreckt. Deutschland, ein fremdenfeindliches Land, der Eindruck könnte entstehen, wäre aber falsch. Entstanden ist er vor allem darum, weil immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Kein anderes Land außer den USA nimmt so viele auf, aber die Politik zeigt sich hilf- und ratlos, und das seit Jahren. Im ersten Halbjahr stellten 180.000 Asylsuchende einen Antrag, und die Große Koalition von Union und SPD streitet sich darüber, wie ein Problem zu bewältigen ist, das in der Bevölkerung Unmut auslöst. Es ist die Konzeptlosigkeit dieser Politik, die die Leute verärgert, auch Menschen, die alles andere sind als fremdenfeindlich. Aber gleichzeitig engagieren sich in Dresden wie anderswo tausende Menschen für jene, die aus Syrien oder Afghanistan geflohen sind, bringen ihnen Kleider und Nahrung. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat jüngst auf diese Welle der Hilfsbereitschaft hingewiesen und davor gewarnt, rechtsextreme Verbrechertaten überzubewerten. Und Kretschmann hat Vorschläge gemacht zur Flüchtlingsdebatte. Er hat zum Beispiel für Einwanderungskorridore, für Mangelberufe plädiert, Pflegepersonal etwa. Doch aktuell geht es vor allem um Geld. Denn der anhaltende Flüchtlingsstrom hat die Kosten für Unterkunft und Versorgung dieser Menschen explodieren lassen. Sie verdoppelten sich gegenüber dem letzten Jahr auf 5 Milliarden Euro. Und so fordern die 16 Bundesländer einhellig eine stärkere finanzielle Unterstützung des Bundes. Die Regierung Merkel stemmt sich auch nicht dagegen. Doch gestritten wird, welches Bundesland wie viel Geld bekommt und wofür. Streit gibt es auch in der Großen Koalition. Denn Kanzlerin Angela Merkel hat vor Tagen klargemacht, dass sie Pläne für ein Einwanderungsgesetz unterstütze, was bei CDU und CSU für Unruhe sorgte. Doch Merkel weiß, dass die Zuwanderung geregelt werden muss und strukturiert. Denn Zuwanderung ist das Wahlkampfthema bei der nächsten Bundestagswahl. Ein Thema, vor dem sich diese Regierung derzeit noch fürchten muss.
Archäologen haben im Tessin sensationelle Objekte entdeckt. Bei Grabungen kamen Münzen, Werkzeuge und Schmuck aus der Bronzezeit zum Vorschein. Die Funde sind so bedeutend, dass die Geschichte zum Teil umgeschrieben werden muss. Die Aufregung unter den Archäologen ist groß, aber auch die Enttäuschung. Die Tessiner Regierung hat ein Museumsprojekt beerdigt, weil das Geld fehlt. Nun verschwinden viele Fundstücke wieder in Lagerräumen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Ein Plastikdach spendet Schatten. Am Boden kauert ein Freiwilliger. Mit einer Kelle schabt er Erde vom Boden, legt Steine und Objekte frei, säubert sie mit einem Pinsel, schabt weiter. Einzigartig ist die Grabung auch im schweizweiten Vergleich. Das sagt Luisa Mosetti, Archäologin und Grabungsleiterin hier in Minusio. Außergewöhnlich, sagt sie, mit ihren mehr als 1000 Keramikfundstücken. Erwartet hat Mosetti Gräber aus der Römerzeit. Zutage gekommen ist eine Ansiedlung aus der Bronzezeit, 3500 Jahre alt. Ein Baugesuch war der Auslöser, dann folgte die Notgrabung in Minusio. Jetzt wird möglichst viel gesichert, bevor im Herbst Baumaschinen auffahren. Rosana Cardani ist die Leiterin des Archäologischen Dienstes beim Kanton Tessin. Sie schildert den Weg, den die Fundstücke von hier aus nehmen.
Jedes
Objekt, jedes Fundstück wird erfasst, konserviert, analysiert, restauriert. Es wird publiziert. Der Kanton Tessin besitzt aus vielen Jahren Arbeit einen Schatz von 30.000 archäologischen Objekten. Aber nur 5.000 sind ausgestellt. Die Platznot in den Lagern wächst. Die Kantonsregierung hat vor 3 Wochen ein Museumsprojekt sterben lassen. Cardani sagt, damit stirbt eine Hoffnung auch für die Archäologen, dass ihre Arbeit endlich für das breite Publikum sichtbar wird. Die Funde der letzten Jahre sind besonders wichtig, darum wird das Archäologiemuseum umso schmerzlicher vermisst. Auch 60 Kilometer südlich von Minusio wird gegraben, auf einem Hügel in Tremona. Bremsen stechen uns unablässig, aber der Enthusiasmus bei Alfio Martinelli ist ungebrochen.
Intorno a noi abbiamo i resti di più o meno 50 case.
Um uns liegen die Reste von 50 Gebäuden, die umgeben sind von einem Verteidigungswall, erklärt Martinelli. Die Reste gehen aufs Neolithikum zurück, also auf das Jahr 5000 vor unserer Zeitrechnung.
All'inizio pensavamo, visto che trovavamo per lo più attrezzi agricoli.
Anfänglich glaubten die Forscher, es handle sich um ein Bauerndorf. Unerwartet kamen dann 1200 Geldstücke zum Vorschein und Schmuck aus Venedig, Florenz, Mailand, von Gotthard und von der Nordsee. Die Münzen sind hierher gereist, das steht fest. Mit den Münzen kamen wohl Waren und Menschen und Ideen. Fund für Fund, Indiz für Indiz wird in Tremona eine neue Geschichte zusammengesetzt. 200 Freiwillige arbeiten in Tremona. Martinelli ist einer der Köpfe, der dahinter steckt. Wie er spricht, wird klar, woher das Feu Sacré in Tremona kommt.
Troviamo 10 risposte, sorgono 15 domande. Ci fa capire che dobbiamo forse essere umili e purtroppo doverci trovare davanti a qualcosa e dire non lo so.
Martinelli gräbt, er findet 10 Antworten und zugleich hat er 15 neue Fragen. Wir müssen bescheiden sein, sagt er. Wir müssen eingestehen, ich weiß die Antwort nicht. Irgendwann, sagt Martinelli, wird jemand anderes jene Antworten finden, die ich nicht geben konnte.
Die Reportage aus dem wenigstens archäologisch reichen Tessin von Alexander Grass. Bald, eins nach eins, im ersten und vierten, Zeit für einen Blick in die Zeiten des Tante Emma-Lädelis auf Italienisch. Wir sind unterwegs mit Luciano Marinello in der Rendezvous-Sommerserie «Selbstgemacht», gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Der türkische Staatspräsident Erdogan hat den Friedensprozess mit den Kurden für beendet erklärt. Er sagte, es sei nicht möglich, einen Lösungsprozess fortzuführen mit denjenigen, die die Einheit und Integrität der Türkei untergrüben. Ein Gericht in Libyen hat 9 Männer zum Tod verurteilt, im Zusammenhang mit Verbrechen während des Volksaufstandes von 2011. Unter den Verurteilten ist auch der Sohn von Muammar Gaddafi, Saif al-Islam. Ein Bombenanschlag hat im Golfemirat Bahrain mindestens 2 Tote gefordert. Bei den Opfern handelt es sich um 2 Polizisten. Der Anschlag erfolgte in einem schiitischen Viertel der Stadt Sitra, südlich der Hauptstadt Manama.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.